Die Häuser in der Rue Sarrasin waren so alt, dass sie in einer anderen Stadt vielleicht unter Denkmalschutz gestanden hätten. Die breite Gasse verband Straßen, die erst Jahrhunderte später entstanden sind. Aber dies war typisch für Marseille. Architektonik berührte sich hier mit mittelalterlichen Bauwerken und beide arrangierten sich nur auf höchst unbequeme Weise mit der Neuzeit. Die Rue Sarrasin war insgesamt höchstens 60 Meter lang und schien mit der Zeit zwischen den Steinmauern der Gebäude erstarrt zu sein. Keine Straßenlaternen erhellten das gespenstische Dunkel, wenn die Nebel vom Hafen heraufwallten. Der ideale Ort für Männer, die keinen Wert darauf legten, dass man sie beobachtete oder ihre Gespräche belauschte. Das einzige Licht und die einzigen Geräusche drangen aus dem Le Bouc de Mer. Das Café lag ziemlich genau in der Mitte der breiten Gasse. Im 19. Jahrhundert waren in dem Haus Büros untergebracht. Später hatte man mehrere Zwischenwände niedergerissen, um eine große Bar und Platz für Tische zu schaffen, die zum Teil in Nischen standen, um den Gästen, die das wünschten, einen ungestörten Aufenthalt zu bieten. Das war das Äquivalent des Hafenviertels für jene Privaträume in Restaurants an der Canebière, und ihrem Status entsprechend gab es Vorhänge, aber keine Türen. Der Patient bahnte sich einen Weg zwischen den überfüllten Tischen hindurch, wobei er sich entschuldigte, wenn er Fischer und betrunkene Soldaten beiseite schieben musste oder grell geschminkte Huren, die nach Kundschaft Ausschau hielten. Er spähte in etliche Nischen, bis er schließlich den Kapitän des Fischerboots fand. Ein weiterer Mann saß bei ihm am Tisch. Er war hager und bleichgesichtig, und seine eng nebeneinander liegenden Augen musterten ihn wie die eines neugierigen Frettchens.
»Setzen Sie sich«, sagte der Skipper mürrisch. »Ich hatte Sie früher erwartet.«
»Sie sagten zwischen 9 und 11. Jetzt ist es 11:15.
Wenn Sie es so lange hinziehen, können Sie auch den Whisky bezahlen.«
»Gerne. Bestellen Sie etwas Anständiges, wenn die hier sowas haben.« Der bleichgesichtige Mann lächelte. »Die Dinge werden sich richtig entwickeln«, dachte der Patient. Das taten sie auch. Der Pass gehörte ausgerechnet zu der Sorte, die am allerschwierigsten zu fälschen war. Aber wenn man sich große Mühe gab, über die richtigen Hilfsmittel verfügte und ein Meister seines Faches war, würde es gehen.
»Wie viel?« »Nun, die Sache ist mit viel Arbeit verbunden, die dazu verdammt knifflig sein wird. Das kostet natürlich sein Geld.«
»Also, 2500 Franc.« »Wann kann ich ihn haben?«
»Nicht vor 3 oder 4 Tagen. Bei der Frist muss ich den Künstler mächtig unter Druck setzen. Er wird wütend sein.«
»Wenn ich ihn schon morgen bekomme, zahle ich 1000 Franc mehr.«
»Um 10 Uhr früh«, sagte der hagere Mann schnell. »Dann wird er mich eben beschimpfen. Das nehme ich in Kauf.« »Und den Tausender mehr«,
unterbrach ihn der Kapitän mit mürrischer Miene. »Was haben Sie aus Port Noir mitgenommen?« »Diamanten?«
»Talent«, antwortete der Patient. »Ich brauche ein Foto«, sagte der Mann im Nadelstreifenanzug.
»Ich habe mir eines machen lassen«, erwiderte der Patient und holte ein kleines, rechteckiges Foto aus der Hemdtasche.
»Guter Anzug«, sagte der Kapitän und schob die Aufnahme dem bleichgesichtigen Mann hin.
»Gut geschnitten«, ergänzte der Patient. Man vereinbarte den Ort für das Zusammentreffen am nächsten Morgen. Die Getränke wurden bezahlt und dem Kapitän 500 Franc unter dem Tisch hingeschoben. Die Konferenz war beendet. Der Kunde verließ die Nische und drängte sich durch den überfüllten, lärmenden, mit Rauch gefüllten Raum zum Ausgang. Es geschah so schnell, so plötzlich, so völlig unerwartet, dass keine Zeit zum Denken war, nur zum Reagieren. Zwei Augen starrten ihn an, schienen förmlich aus ihren Höhlen zu treten, weiteten sich ungläubig, am Rande der Hysterie.
»Nein! Oh mein Gott, nein! Das kann nicht sein!«
Der Mann wirbelte herum. Der Patient trat einen Schritt vor und packte ihn an der Schulter.
»Augenblick!«
Der Mann schob mit gespreiztem Daumen und Zeigefinger die Hand des Patienten weg.
»Sie! Sie sind tot! Sie kann unmöglich überlebt haben!«
»Habe ich aber. Was wissen Sie?« Das Gesicht war jetzt verzerrt, wuterfüllt, die Augen zusammengekniffen, der Mund offen. Er sog die Luft ein und zeigte dabei seine gelben Zähne, die wie die eines Tieres wirkten. Plötzlich zog der Mann ein Klappmesser hervor. Das Schnappen der Klinge hallte laut durch den herrschenden Lärm. Der Arm schoss vor. Die Klinge war wie eine Verlängerung der Hand, die das Heft des Messers umklammert hielt, und beide schossen auf den Körper des Patienten zu.
»Das wird Ihr Ende sein!« raunte der Mann ihm zu.
Der rechte Arm des Patienten fuhr herum wie ein Pendel, das alle Gegenstände, die ihm im Weg sind, beiseite fegte. Blitzschnell drehte er sich auf dem Absatz herum. Sein linker Fuß schoss in die Höhe und seine Ferse bohrte sich dem Angreifer in den Unterleib.
»Cesar!«
Das Echo in seinen Ohren war betäubend. Der Mann taumelte zurück, prallte gegen drei Gäste und das Messer entglitt seiner Hand. Man sah die Waffe. Rufe ertönten, Menschen liefen zusammen, Fäuste und Hände trennten die Kämpfenden.
»Hinaus! Streitet euch woanders! Wir wollen hier keine Polizei, ihr betrunkenen Schweine!«
Der Patient sah sich umringt. Er verfolgte, wie der Mann, der ihn angegriffen hatte, sich seinen Weg durch die Menge bahnte, wobei er sich den Bauch hielt. Die schwere Eingangstür öffnete sich und der Mann rannte in die Finsternis der Rue Sarrasin hinaus. Jemand, der geglaubt hatte, ja gewünscht hatte, er wäre tot, wusste nun, dass er am Leben war.